Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Axif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Strafzölle, Handelskonflikt oder sogar Handelskrieg, das ist gerade das große Thema. Auch an den Börsen, da scheint sich ja doch irgendwie etwas hochzuschaukeln. Nicht unbedingt zwischen den USA und Europa, wie das Thema war, als wir quasi begonnen haben, drüber zu sprechen, auch schon in unserem letzten Gespräch vor ein paar Wochen. Aber zwischen USA und China, Herr Linker, Sie hatten Anfang März gesagt, Sie glauben nicht an einen Handelskrieg. Und natürlich ist das ja auch noch kein Handelskrieg, den wir da haben. Aber die Lage spitzt sich doch in irgendeiner Form zu. Wie bedrohlich sehen Sie das inzwischen?
Ja, zunächst mal guten Morgen, Herr Leben, und guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich habe diese Aussage getroffen und ich stehe zu dieser Aussage nach wie vor. Wir haben eine kleine Verschärfung der Situation, aber diese Verschärfung der Situation ist für mich immer noch reine Makulatur. Wir müssen es genau definieren, was da eigentlich passiert. Passiert ist, dass Mr. Trump in Hinsicht auf die EU zurückgerudert ist. Fakt ist, dass seine ganze Partei gegen ihn steht. Er hat klare Gegner, die der Meinung sind, dass man richtigerweise aus der Geschichte gelernt haben sollte und dass Ende der 20er Jahre diese Katastrophe passiert ist, wo es genau zu einer Eskalation kam und wozu es geführt hat, diese Verheerung und die Weltwirtschaftskrise, das haben wir gesehen. Präsident Bush wurde genauso abgewatscht für diese Entscheidungen und ich glaube nicht, dass Trump diesen Fehler zum dritten Mal so massiv wiederholt. Wie gesagt, er hat die Partei gegen sich. Wir haben Wahlen, die auf uns zukommen in Amerika und dort können sich die Republikaner und wollen sich die Republikaner überhaupt keine Ohrfeige erlauben. Bei der sehr mageren Bilanz, die Trump bis jetzt vorzuweisen hat, Steuerreform, das war's, alles andere ist in der Schwebe. Das darf man auch nicht vergessen. Er muss also wirklich WTO und wenn diese Dinge ins Spiel kommen, dann müssen sie durch den Senat und das wird er nicht durchbekommen. Das weiß er. Da ist selbst ein Trump intelligent genug, um das zu begreifen. Und was ist passiert? Wir sprechen von einem Volumen hier, dass wir bewegen uns zwischen 50 und 100 Milliarden. Das ist ein Bruchteil dessen, was die Chinesen an amerikanischen Staatspapieren Monat für Monat oder Jahr für Jahr kaufen. Und eines ist auch ganz klar, er muss seine Pläne finanzieren, er muss sein Fiscal Cliff im Griff behalten, er muss seinen Haushalt im Griff behalten, das Ganze muss ja finanziert werden, das Ganze muss ja bezahlt werden und er kann sich das nicht leisten, mit den Chinesen so auf Konfrontation zu gehen, dass sie eben dieses einstellen, dass die Zinsen steigen, weil die amerikanischen Privatkonsumenten sind nicht in der Lage, das Staatsdefizit zu finanzieren. Ich denke, da wird mir jeder Zuhörer und auch jeder Kollege wird mir da recht geben. Fazit ist, dass hinter verschlossenen Türen sicherlich Verhandlungen laufen auf diplomatischer, auf Handelsebenen, die also wirklich momentan wahrscheinlich rund um die Uhr andauern und dass es, und davon bin ich überzeugt, zu einem Deal kommen wird. Und wenn dieser Deal durch ist, dann wird es nicht diese positiven Kommentare, Entspannungen, der Dow Jones 500 Punkte rauf, am nächsten Tag 500 Punkte runter. Diese kranke Volatilität, die wir im Moment sehen, ist natürlich nicht das Alltagsgeschehen, kann es nicht sein. Und dann wird es Tage geben, wo der Dow Jones eben 500 Punkte zulegt und dann wird es Anschlusskäufe geben. Und Anschlusskäufe geben wird es deswegen, weil die Aktien alternativlos sind. Das ist so, das bleibt so und daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Es hat sich in den letzten 200 Jahren nichts dran geändert und das wird auch in den nächsten 2, 3, 5, 6, 10, 20 Monaten nicht der Fall sein.
Ich möchte diese Kausalitätenkette, die Sie gerade kurz angedeutet haben, nochmal aufgreifen. Also mit gegenseitigen Handelsbeschränkungen würden wohl Europäer und vor allen Dingen Chinesen aufhören, sich in den USA zu beteiligen, also Stichwort Staatsanleihen, und dadurch würden dann wohl die Zinsen steigen, also stärker steigen als sowieso geplant. In den USA steigen sie ja momentan weiter an. Das brächte dann die USA in Finanzierungsprobleme. Und wenn die Zinsen zu stark steigen, das kennen wir ja, dann schadet das vermutlich auch wieder den Börsen. Kommen wir diesem Szenario in irgendeiner Form näher oder ist genau das, wie Sie gerade argumentiert haben, eigentlich das beste Argument, dass es eben gar nicht erst zu irgendeinem verschärften Handelskonflikt kommen wird?
Ja, nein, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Leben. Das ist ja genau der Kausalzusammenhang, dass genau die Angst vor diesem Szenario zu diesen übertriebenen Kursrutschen und zu dieser übertriebenen Volatilität führt. Das ist genau der Kernpunkt. Und Trump hat ja gesagt, er möchte den Dow auf 30.000 haben während seiner Amtsperiode. Mit solchen Äußerungen und mit seiner Twitterei und mit seinen also wirklich kindischen Vorstellungen, was den Welthandel angeht und was diese Antiglobalisierungsebene gerade im Welthandel angeht, dass er damit genau das Gegenteil erreicht, dass es so sollte selbst er begreifen. Aber selbst wenn er es nicht begreifen wird, dann ist es, wie gesagt, immer noch der Senat und immer noch Menschen mit gesundem Menschenverstand, die genau dieses Szenario vermeiden müssen. Und es geht ja gar nicht darum, ob sie es vermeiden wollen, sondern sie müssen es schlichtweg vermeiden. Denn wenn die Chinesen aufhören, aus irgendwelchen Protestaktionen amerikanische Staatspapiere zu kaufen, dann passiert Folgendes, dann gehen die Kurse natürlich runter, das heißt, die Renditen steigen. Eine Katastrophe wäre, wenn noch am längeren Ende, bei den längeren Laufzeiten, die Zinsentwicklung invers würde. Das würde wieder zu einer Liquiditätsknappheit führen und das wäre das Horrorszenario. Und das können und werden sich die Amerikaner nicht erlauben. Und da bin ich mit Ihnen absolut einer Meinung, dass genau dieses Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% nicht eintreten wird. Das wird man vermeiden müssen, schlichtweg. Denn dazu gibt es keine Alternative.
Was wir aber sehen, ist einen deutlichen Rückgang der Kurse oder fast schon einen echten Rutsch der Kurse bei den Tech-Werten. Es gibt bei unterschiedlichen Werten unterschiedliche Gründe, die wir Medien gern dafür nennen. Wir haben Facebook und den Datenmissbrauchsskandal, Tesla aktuell mit Unfällen bei selbstfahrenden Autos und den Chef, der ja April-Scherze macht, die an der Börse gar nicht gut angekommen sind. Dann haben wir die Halbleiterbranche, die von Apple in den Keller gestoßen wird, weil Apple angeblich alle Zulieferer fallen lassen will und alles selber produzieren. Und eine Amazon, die unter Beschuss von Donald Trump ist. Ja, das kann man als Einzelmeldung so sehen, aber die ganze Branche geht runter, die Nasdaq auch unter Beschuss. Haben die Tech-Werte ein Problem oder waren die einfach nur zu teuer? Und das, was wir da sehen, ist eine ganz normale Korrektur.
Aber die Frage haben Sie sich erleben jetzt schon komplett beantwortet. Tesla-Probleme haben sie auf den Punkt gebracht, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Facebook habe ich nichts hinzuzufügen. Jeder, der draufklickt und private Bilder postet und Daten postet und Kontaktdaten postet, der muss sich des Risikos bewusst sein. Das haben sie auch schön auf den Punkt gebracht. Halbleiter haben sie selber gerade definiert. Was sie noch vergessen haben, ist die Schießerei. Also es ist völlig schizophrene Schießerei vom Trump gegen Amazon. Diese Titel waren stattlich bewertet, das ist richtig, aber sie waren immer noch nicht so bewertet, dass wir davon sprechen müssen, dass es eine Blase ist. Und das ist jedes Mal das, was ich sage. Vergleichen Sie doch mal die Situation der Tech-Werte. Tesla, Facebook, Google, Apple, Amazon. Vergleichen Sie das mal. Nehmen wir jetzt noch vielleicht Netflix dazu. Nehmen wir noch Spotify dazu seit vorgestern. Das sind alles Unternehmen, die eine Bewertung haben, die nichts, aber absolut nichts mit der Bewertung der Tech-Titel hatten vor der Dotcom-Blase. Das sind Titel, die mittlerweile einen Bruchteil des KGVs, also der Kurs-Gewinn-Verhältnisse aufweisen. Die Unternehmen verdienen solides Geld. Das sind Cashflow-Maschinen geworden. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und eben diese Probleme der einzelnen Unternehmen, die Sie genannt haben, die sind hausgemacht. Das ist eine ganz normale Selektion. Das ist eine ganz normale wirtschaftliche Evolution, die dort stattfindet und eine Bereinigung auf diesem Segment. Das ist genau das gleiche wie mit Kryptowährungen. Wir werden einen Crash sehen, diese Dinge werden nahezu wertlos werden und dann werden sich zwei, drei etablieren, die als Alternative unter anderen regulatorischen und so weiter Bestimmungen dann weiterleben und dann wachsen werden und dann zu soliden Unternehmen mutieren werden. Aber das ist die Evolution. Wir haben einen Run auf diese Hypes. Diese werden gepusht in den Himmel, dann kommt es zu einem Crash, dann kommt es zu einer Begradigung, zu einem Wipeout, zu einer Säuberung und dann überleben die Branchenführer. Und das war so, das wird immer so bleiben. Und diese spezifischen Titel, die Sie angesprochen haben, die waren auch bewertet, es gab Gewinnmitnahmen, diese wurden beschleunigt, eben durch diese einzelnen Probleme bei diesen Firmen. Dann gab es diese Sippenhaftung, dann gab es den Herdentrieb und deswegen kam es zu dieser übertriebenen Korrektur. Aber sie hat nichts damit zu tun, wenn ich manche Kollegen höre, die da eben diese Horrorszenarien prophezeien, hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Bewertung ist nicht die, die es war und deswegen gehen auch dort eine Spotify, eine, gut, die ist ja nagelneu, das ist zu früh, da was zu sagen, aber eine Netflix, eine Amazon, eine Google, eine Apple und eine Amazon, die werden selbstverständlich zu alter Stärke wieder zurückfinden und das Ganze wird sich auf dem Kurszettel auch widerspiegeln. Bei Facebook halte ich mich zurück, dort kann man noch nicht sagen, welche Wogen es schlagen wird. Wir sind gestern nachbörslich sehr stark gestiegen, also es hieß, es sind nicht irgendwie nur 30% mehr betroffen als befürchtet. Also man sieht schon genau an diesem Beispiel, dass der Markt da teilweise sehr, sehr viel Negatives einpreist, vorwegnimmt. Aber das ist so, die Börse preist die Zukunft ein und deswegen müssen wir mit dieser Volatilität leben. Aber wie gesagt, wir hatten monatelang, fast jahrelang keine Volatilität. Jetzt ist die Volatilität zurück. Das ist eine völlig normale Entwicklung, die in keinster Weise beunruhigen muss.
Ja, Volatilität bedeutet ja auch nicht nur die Kurse fallen, sondern Volatilität bedeutet auch die Kurse steigen. Sie haben jetzt ja schon angedeutet, dass Sie bei den Tech-Werten tendenziell auch wieder steigende Kurse sehen. Gerade bei den berühmten und beliebten FANG-Aktien lassen wir das F wie Facebook mal raus, wie Sie gerade gesagt haben. Ist das also ja fast schon ein Glücksmoment, dass die etwas zurückgekommen sind durch ein paar kleinere Probleme? Also ist das eine Einstiegschance bei diesen berühmten, gut gelaufenen Werten Amazon und Co.?
Es ist natürlich eine Einstiegschance, und wenn man solche Rückschläge hat, dass ich plötzlich solche Titel 10-15% billiger bekomme, ja, dann muss ich gar nicht überlegen. Das ist doch Fakt. Und es ist sicher eine Einstiegschance, und ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch historische Cashbestände, die in der Höhe noch nie so vorhanden gewesen sind. Und wir haben immer noch ein Zinsniveau, welches nahezu grotesk ist, und deswegen werden diese Titel auch wieder gekauft werden. Das ist für mich gar keine Frage. Ich möchte vielleicht historisch nochmal wirklich darauf, egal ob SMI, ich wiederhole mich da, aber ich kann es den Zuhörern nicht oft genug sagen. Ich meine, man kann es identisch, wenn man zum Beispiel, nehmen wir die größten Indizes, nehmen wir den Dow Jones, nehmen wir den DAX und nehmen wir den SMI. So, das wissen wir ja, der SMI Dow Jones preist die Dividenden nicht mit ein, das sind Kursindizes, das habe ich auch schon oft genug gesagt, und der DAX ist ein Performance-Index. Nehmen wir bitte den Kursindex stattdessen, nicht den DAX Performance-Index, sondern den DAX Kursindex. Wenn man alle diese drei Titel nimmt und man preist ein, den Dollarverlust, das ist, dürfen Sie nicht vergessen, wenn man die Abwertung des Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, gegenüber dem Euro mit einpreist und man schaut sich die letzten 20 Jahre an, dann sehen wir ein Bild, dass vor der Dotcom-Blase wir höher waren als jetzt. Wir waren vor 10 Jahren vor Lehman Crash, das sind genau 11 Jahre, da waren wir deutlich höher als jetzt, und vor 6 Wochen waren wir nochmal höher als jetzt. Das heißt also, dass die Aktien genau in den letzten 20 Jahren noch nicht einmal die Dividendenrenditen erwirtschaftet haben. Das heißt, wir reden da über 3,2, vielleicht in Amerika 2,8%. Also im Durchschnitt über diese 3% pro Jahr. Und das Ganze mit Aktien. Damals waren die Kursgewinnverhältnisse deutlich höher, damals waren die Dividendenrenditen deutlich tiefer und damals waren die Zinsen bei 6%. Heute sind sie in Amerika bei 1,7 und hier sind wir in Europa bei minus und in der Schweiz bei minus 0,75%. Und wenn man das Ganze wirklich auf diese Faktenlage runterbricht, ja, da muss keiner mit mir sprechen über eine Blase oder Überbewertung. Und noch einmal ganz klar, und das will ich ganz klar betonen, wenn ich mir manche Kommentare anschaue und wenn ich manche Statements lese, der große Crash steht bevor, Leute, die damals nach Lehman Crash, als der DAX bei 4.000 war und der Dow Jones bei 5.000, 6.000, wo die gesagt haben, wir wollen uns nochmal halbieren, und jedes Jahr reden sie von Crash und von immer noch und von Abstürzen, verdammt nochmal, man muss doch klipp und klar sagen, dass wenn man solchen Crash-Propheten folgt, dann haben diese alle 10 Jahre einmal recht mit 10-15% und wenn es 20% sind. Aber wenn man nach diesem Muster investieren würde und diesen Menschen folgt, dann verliert man in der Zwischenzeit 30, 40, 50 Mal sein Geld und geht bankrott. Und es geht nicht ein bisschen bankrott. Es geht auch nicht ein bisschen schwanger. Das gibt es nicht. Entweder bin ich bankrott oder ich bin es nicht. Und wenn ich 30 Mal bankrott gehe, wenn ich solchen Leuten folge, dann ist es natürlich klar, dass das mein Hirn verwirrt und dass ich irgendwann der Börse überdrüssig bin. Und die Börse ist das Instrument, das führende Instrument für eine stabile, gesunde Volkswirtschaft und für ein gesundes Wachstum und für unsere Altersvorsorge. Und das muss man sich langfristig immer wieder vor Augen führen.
Vor ein paar Wochen, Anfang des Jahres, im Januar hatten wir begonnen, Ihnen die Frage zu stellen, wenn wir jetzt Neukunden bei Ihnen wären, 100.000 Euro anlegen möchten, was würden Sie kaufen? Ich muss mal die Situation damals noch ein bisschen vor Augen rufen, das war nämlich vor dem Rücksetzer, also der DAX stand kurz vor Allzeithochs, der Dow stand bei 26.000 Punkten, also ein anderes Niveau, als wir es jetzt gerade sehen, und damals haben wir begonnen. Wie sieht es denn da inzwischen aus? Wie hat sich das entwickelt und was würden Sie da jetzt gerade tun?
Also ich gebe Ihnen ein Zwischenstatement ab, das habe ich ja schon gegeben beim letzten Gespräch mit dem Heinrich, und natürlich dokumentiere ich das sehr, sehr genau, und das Depot würde heute wie folgt aussehen. Wir haben im Depot eine APG, die ist seit dem 22.01. und das war tatsächlich auf den Allzeithochs in allen Indizes, war die APG seit dem Kauf ist sie heute minus 10%. Die Baloas Versicherung minus 9%. Die Geberit minus 9%. Die Kardex minus 1%. Die Roche minus 8%. Jedoch gab es eine Dividende von 8,30 Franken. Das heißt also dividendenbereinigt minus 4%. Die VAT gegen den Trend plus 5%. Die Zürich Versicherung minus 1%. Und die Swiss Re ist unverändert. Dann bei den Obligationen ist es die Teva ein Kursgewinn von 1%. Die Lind mit Kurs von 3% im Gewinn plus zusätzlich eine Couponzahlung von 3% macht insgesamt 6%. Die Gate Finance gab es ein Coupon von 3% und ein Kursgewinn von 1,5%, bedeutet 4,5%. Helvetia ist unverändert, VTB ist unverändert und die Gazprom ist unverändert. Macht summa summarum auf das gesamte Depot im Moment einen Buchverlust von 1,7% versus den Benchmarks DAX im selben Zeitraum minus 12, SMI minus 11, Nasdaq minus 7 und der Dow Jones minus 9. Da sind wir mit unseren minus 1,7 natürlich viel, viel, viel besser als die Benchmarks, aber das ist für mich eine Momentaufnahme. Wir halten weiterhin an diesen Titeln fest. Und das Depot wird sich jetzt kurzfristig auch nicht verändern, es sei denn, es passiert irgendetwas in der Zwischenzeit, wo ich natürlich die Zuhörer ganz genau darüber informieren werde. Aber wie gesagt, wir liegen gegenüber dem letzten Stand, wo die Indizes noch deutlich höher waren als jetzt, da waren wir minus 2,1% bei der letzten Bestandsaufnahme, jetzt sind es minus 1,7%.
Und wir werden das natürlich beim nächsten Mal weiterhin prüfen. Herr Linker, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG. Ihre Information rund um die Börse.